Die zweite große Rede, die erste war die Bergpredigt. Und da sind aber fünf in dem Matthäus-Evangelium, zwei Abschnitte, wo Jesus länger spricht. Und hier ist die zweite große Rede. Wir haben die Namen der Jünger betrachtet und in einer Bibelstunde. Und dann war da die besondere Sendung im Unterschied zum Missionsbefehl. Ja, Missionsbefehl ist, geht hin in alle Welt. Und da lasen wir auf einmal, geht nicht zu den Heiden, geht nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Diese besondere Sendung hatte ja in abgesteckten Rahmen. Es waren diesmal die 12. Die wurden ausgestattet mit ganz besonderer Kraft. Sie sollten Tote auferwecken, heilen und verkündigen. Sie sollten verkündigen, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Das Ganze hat im Matthäusevangelium eine Richtung, das hat einen Zusammenhang mit der Ablehnung des Königs in Kapitel 12. Und deswegen ist es wichtig, dass man das unterscheidet. Der Missionsbefehl ist die Einladung an Juden und Heiden. Entschuldigung, ich brauche Wasser. Na, guck mal. Und weil hier hat Jesus das ein paar Mal erwähnt, dass diese Verkündigung, diese Sendung jetzt, praktisch diese Missionierung, dass die nicht nur zum Heil dient, sondern auch zum Zeugnis. Das ist, der Unterschied liegt daran, dass die Bibel immer wieder betont, dass Gott Recht tut. Und später, als der König abgelehnt wurde, in Kapitel 12, werden wir über die Lästerung des Heiligen Geistes lesen. Und das hat was zu tun mit diesem Zeugnisgeben, mit dem, das sie gesehen haben. Das sind die Jesus-Leute, die Jesus-Menschen, die tun eindeutig, danke, ja, habe ich zwei. Ja. Die tun eindeutig göttliche Werke. Und später, als dieses Zeugnis zu Jesus direkt gesagt wurde, in der Forderung, doch noch Zeichen zu tun, sagte der Schriftgelehrte, keiner tut sowas wie du. Das war eindeutig. Und diese Sendung war so eindeutig, dass sie ohne Rechtfertigung sind. Deswegen hat das im Matthäusevangelium einfach eine bestimmte Reihenfolge von dem Bericht, wie Matthäus das gibt. Und deswegen ist diese Sendung auch in der Hinsicht was ganz Besonderes. Sie wird mehr zum Zeugnis dienen als zum Heil. In der Sendung der Missionare, wenn wir jetzt jemandem auf diesem Weg segnen, Geschwister reisen aus, dann werden sie nicht belehrt, wenn das jemand nicht annimmt, dann schüttet euer Staub ab und geht weiter, sondern dient einfach, gibt Zeugnis. Es ist ein Unterschied zu dem, was diese Jünger hier tun sollen und zu dem Missionsbefehl, in dem wir jetzt leben als Gesandte von Jesus. In diesem Abschnitt werden wir aber sehen, dass Jesus seine Rede jetzt weiter, jetzt ab Vers 17, ausweitet auf die Zeit später, danach und für uns jetzt sogar auf die Zukunft. Das wird man an dem Inhalt der Rede merken, weil er geht von der Verfolgung, mit der die Jünger bei dieser Sendung rechnen sollen, auf die Verfolgung über, die in der Gemeinde Jesu in allen Zeiten sein wird. Und hier bereitet Jesus seine Jünger und uns auf die Verfolgung vor. Das ist so der Unterschied oder der Zusammenhang dieser Rede, also die ist sehr begrenzt auf die 12, auf diese eine Sendung mit dem bestimmten Ziel und dann dehnt die sich aus weiter auch auf die spätere Zeiten. Ermutigungsworte werden hier gesprochen, weil es einen sehr großen Hass gibt. Es ist erstaunlich, aber es ist immer wieder zu erleben, wie groß dieser Hass ist. Und wir werden also ab Vers 17 im Kapitel 10 jetzt uns die Worte lesen. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Synedrien, das ist das Wort für Synedrion, überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Hier betont Jesus das, dass diese Botschaft zum Teil zum Zeugnis sein wird. Zum Zeugnis, dass die Menschen nicht sagen, wir wussten das nicht. Und Jesus sagt ihnen, was sie von ihrem Volk erwarten sollen und was sie Jan, können wir weiterschalten? Dass es ein dreifacher Hass geben wird. Und dieser dreifache Hass, der ist erstmal allgemein. Hütet euch aber vor den Menschen. Hütet euch vor dem eigenen Volk Israel. Und soweit auch Statthalter und Könige. Und dann kommt weiter der Hass der Familie. Ich finde den Ausdruck auffallend, hütet euch vor den Menschen. In der Hinsicht auffallend, dass wir hier noch einmal das Menschenbild Gottes bestätigt sehen, dass der Mensch nicht, wie der Humanismus sagt, gut ist, sondern der Mensch ist gefährlich. Der Mensch ist gottlos. Und böse. Das ist das Menschenherz. Hier wird nicht mal der Teufel erwähnt, dass der hier irgendwas tut. Hütet euch vor den Menschen. Es ist eine Bestätigung, glaube ich, dafür, dass wir sagen müssen, das Menschenherz ist einfach erlösungsbedürftig, aber auch es ist möglich, dass es erlöst wird. Das ist ja die Gnade. Aber es ist erlösungsbedürftig. Er ist nicht einfach gut. Vers 19, und wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Diese Ermutigung jetzt, dieser Zuspruch des Heiligen Geistes, dass der den Verfolgten, den Bedrängten beistehen wird, ist etwas eine andere Art. Hier kommt eine Hilfe. Wir werden sehen, es gibt jetzt noch 7 Ermutigungen, die sind etwas anders. Deswegen ist die Ermutigung Gottes immer so vielseitig. In unserem Wunsch als Mensch erbeten wir uns ja meistens Erleichterung, Hilfe, Beistand, dass sich etwas ändert. Die Ermutigung, die wir jetzt weiter lesen werden, die spricht eine andere Sprache. Und das ist das, was uns heute ganz besonders, glaube ich, auffallen soll in dieser Bibelarbeit und wo wir uns üben wollen, eine Ermutigung von Gott zu lehren, zu lernen, zu erkennen, die göttlich ist, die wir aber als Menschen so drauf nicht kommen würden. Hier sagt er der verfolgten Jüngerschaft, der Heilige Geist, der Geist des Vaters wird der hier genannt. Wenn wir uns jetzt mal kurz erinnern, mit welchen Namen wird der Heilige Geist in der Bibel noch erwähnt? Fürsprecher? Geist der Wahrheit, Tröster, der Geist Jesu. Das bestätigt uns noch einmal dass Gott in seine Dreieinheit auftretet, weil der Heilige Geist so unterschiedlich und doch einheitlich mit diesem Namen Gottes, der göttlichen Erscheinung, verbunden wird. Hier nennt er ihn der Geist eures Vaters, wird Beistand leisten. Wir haben im Neuen Testament, glaube ich, 16 Mal diese Verbindung, dass der Heilige Geist nicht nur als Heiliger Geist erwähnt wird, auftretet, sondern einmal als Geist Jesu oder als Geist Gottes. Und das ist immer der Heilige Geist. Und in dieser Vielfalt bestätigt uns das nochmal. Diese Erfahrung, die wurde ja in der Christenheit auch ausgedehnt, dass man sagte, auch zu einer Predigt sollte man sich nicht vorbereiten und nicht nachdenken, sondern der Heilige Geist soll sie geben. Und wir erkennen das jetzt aber auch so, Geschwister, dass es hier eine besondere Situation ist. Und diese Erfahrung haben viele Christen in der verfolgten Gemeinde Jesu immer wieder gemacht. Dass nicht selten der Herr den Menschen Worte geschenkt hat, dass die Verfolger nicht selten gesagt haben, wo hast du studiert? Wo hast du gelernt? Das waren einfache Leute, die haben nicht studiert. Die sagten einfach Worte durch den Heiligen Geist. Worte, die sie sich nicht vorher überlegen konnten oder vielleicht groß nachdenken konnten. Da hat der Herr sich immer wieder neu bekannt zu. Wenn wir jetzt sagen, wir bereiten uns nicht vor zu einer Predigt, das würde sich dann aber auch widersprechen zu dem, dass man das Wort Gottes studieren soll, dass es nachforschen sollen, dass wir es lehren und lernen sollen, Deswegen werden wir dann aber beten, und das ist auch nicht selten, dass wir doch lange ringen, bis ein Freimut kommt, so wie die Bibel das sagt, dass wir das Wort Gottes mit einem Freimut verkündigen können. Und somit dehnen wir das hier nicht aus, dieses Wort, dass wir sagen, keiner braucht sich vorbereiten, obwohl das in der Freiheit Gottes ist, auch das an uns Menschen zu tun. Der Spurgeon hatte so eine Gewohnheit, dass er gesagt hat, er predigte 7 Tage in der Woche. Also die hatten jeden Tag Gottesdienst in der großen Tabernakel in London. Und er sagte, das ist einfach für mich eine Übung. Am Montag habe ich nicht eine ausgeschriebene Predigt, dann predige ich frei. Und wenn du frei predigen willst, hat er immer zu seinen Schülern gesagt, dann musst du dich einfach mehr vorbereiten. Aber das sind so jetzt menschliche Erfahrungen. Hier hat Jesus der verfolgten Jüngerschaft einen Trost zugesprochen, dass sie einen Beistand erleben in dieser Verfolgung, dass sie nicht versuchen, mit menschlicher Weisheit etwas zu erklären, zu rechtfertigen. Und jetzt kommt der dritte Hass der besonderen Art, das ja so, das noch einmal zeigt, wie groß dieser Hass der Verfolgung sein kann, ist und es sich immer wieder offenbart. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben wieder die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird gerettet werden. Es ist eine bedrohliche Botschaft. Es ist eine bedrohliche Ankündigung, die geht uns jetzt auch tief in unser Herz und Knochen. Der Hass gegen Jesus, er sagt das hier eindeutig, das bin ich, den man hier hasst. Der Hass gegen Jesus ist unbegreiflich groß. Bis zu die engsten Verbindungen in der Familie wird das, der Hass größer sein als jede Bindung, die man sonst sagt. Die halten Menschen zusammen, da steht man zueinander. Wie sagt man immer, wenn da so Verbindungen sind, dass doch Blut dicker ist wie Wasser oder irgendwie so. In dem Sinne, Verwandtschaftsbeziehungen, die haben eine besondere Verbindung zueinander. Hier auf einmal, als ob sich das alles auflöst. Und der Hass gegen Jesus, sagt er, wird die engste Familienfäden zerreißen. Wir lesen aber, dass dieser auch in der Apostelgeschichte schon, dass diese Zeiten nicht immer so sind. Ja, es ist nicht so, dass es permanent und überall immer nur so ist. Das war auch schon zu der Zeit der Apostel. In der Apostelgeschichte haben wir diese Zeit und die Gemeinden hatten Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Also es ist nicht so, dass Jesus sagt, dieser Hass und diese Verfolgung ist überall immer so auf dieser Höhe, in dieser Stärke. Sondern die Gemeinde, die Jüngerschaft sollte damit rechnen, dass es diesen Hass gibt. Und hier haben wir jetzt Vers 23. Ich finde es eine ganz schwierige Bibelstelle. So würde ich jetzt Wir wünschen, wir würden hier eine Klarheit bekommen, dass uns auch dieses Wort stärkt, ermutigt und weiterhilft. Vers 23. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Merken wir, dass Jesus hier erstmal von der Zeit der Sendung der Jünger jetzt auf eine ganz andere Zeit kommt, auf eine Zeit seiner Wiederkunft. Als er sie aussandte, war ja er noch da. Also Jesus dehnt hier die Zeit bis zu dem Wiederkommen. Deswegen merken wir, es ist eine Sendung der Jünger, der Zwölf, hier und jetzt für eine bestimmte Botschaft an sein Volk. Und jetzt spricht er auf einmal von einer sehr weiten Zeit im Voraus, bis der Menschensohn kommen wird. Tröstlich ist hier in der Verfolgung, dass sie nicht einfach unnötigen Verfolgungen suchen sollen, sondern sie dürfen sich schützen und sie dürfen fliehen. Sie müssen sich nicht den Verfolgern einfach ausliefern. Sie dürfen fliehen. Einerseits, glaube ich, sagt dieses Wort uns, die Verfolgung wird nicht immer überall gleichzeitig sein, sondern es wird Städte geben, Orte geben, wo man keine Verfolgung hat oder weniger. Und es wird Orte geben, wo es ganz extrem ist, so wie wir es jetzt auch erleben in der Welt. Ihr werdet die Städte Israels nicht, die werden nicht zu Ende, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Was ist hier gemeint? Wie ist das gemeint? Einige Bibelausleger sagen, dass Jesus sein Wiederkommen, seine Wiederkunft in der so nahen Erwartung hatte, so wie die Jünger das auch hatten, dass er jetzt und hier in der Zeit, als die Jünger diesen Auftrag hatten, dass er dann kommen würde, das ist so nicht zu verstehen, denn das würde ja bedeuten, wir würden die Zeit, dass die Gemeinde sein würde, die ganze Zeit, dass das Volk Israel sozusagen in der Wartestellung ist, noch nicht wiederhergestellt ist, die Zeit der Gemeinde, als ob Jesus das alles nicht wissen würde. Und somit würden wir, denke ich, dem Ganzen eine Richtung geben. Also der kann ich nicht folgen, dass das so gemeint ist. Aber vielleicht haben wir hier Erkenntnis, Erfahrung, ich würde das gerne in Austausch machen darüber, wie wir diese Stelle verstehen konnten. Ihr werdet mit den Städten Israels nicht durch sein, bis der Sohn des Menschen kommen wird. So, ich habe mir einfach gefragt, Jesus spricht hier in diesem Text erstmal von den Fluchtstädten. In meiner ersten Wahrnehmung dachte ich immer an die Botschaft, an die Missionierung. Aber eigentlich spricht er hier in diesen Städten von den Fluchtstädten und sagt, wenn sie euch irgendwo verfolgen, flieht in eine andere. Und ihr werdet mit den Städten Israels, in denen ihr Schutz sucht, so verstehe ich das, nicht zu Ende sein, bis der Menschensohn kommen wird. Das heißt, es wird immer eine Stätte geben, wo ihr bleiben werdet. Die Gemeinde Jesu wird nicht vernichtet werden, bis der Menschensohn kommen wird. Das ist mein Verständnis von dieser Stelle. Ihr werdet mit diesen Städten, wo ihr Schutz bekommt, nicht zu Ende sein. Das heißt, es wird für die Gemeinde Jesu in dieser Welt immer einen Platz geben. Die Verfolger werden sie nicht ausraten. Sie wird bleiben, bis der Menschensohn kommt. Mit anderen Worten, so verstehe ich diese Bibelstelle. Weil es hier um den Schutz geht, weil es um die Bergung geht, um den Schutz vor den Verfolgern. Aber dieses Wort hat, glaube ich, einigen Christen auch Trost geschenkt in ihrer Zeit. Sollten sie Schutz suchen oder nicht? Weil wir hatten im Dorf bei uns wohnte die Familie Rempel. Der Bruder Jakob war schon mehrere Jahre in Magadan gewesen und jetzt begann die zweite Welle der Verfolgung. Irgendwo war das so die 60er, 61, glaube ich. Dann hatten sie ihn wieder. Das war vielleicht noch Tage und dann würden sie ihn wieder verhaften. Und dann sind die einfach schnell über Nacht und Nebelaktion nach Kirgisien ausgewandert. Er hat sich auf dieses Wort berufen. Und dieses Wort war ihm der Halt und Trost. Sonst empfindet ja man sich auch als Feigling, der da flieht und nicht bleibt. So wie der Herr Jesus sagte, ein Hirte, dem die Herde eigen ist, der bleibt, und der Mietling, der flieht. So, und deswegen sind das ganz wichtige Worte, die einem gläubigen Herzen dann doch Halt geben, auch in solchen Zeiten, und dass man nicht unnötig sich, so wie dieser Vers beginnt oder dieser Abschnitt beginnt, seid weise wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Vers 16. So, wenn jetzt noch jemand eine Frage hat dazu, ich wollte nur sagen, so verstehe ich diesen Abschnitt mit den Städten des Schutzes und dass die Gemeinde Jesu bleiben wird. Dass es immer Schutz geben wird für sie, so wie Jesus versprochen hat, dass die Pforte der Hölle sie nicht einlaufen werden. Oder die Gemeinde Jesu wird nicht vernichtet werden. Und jetzt die erste Ermutigung der anderen Art, die wir wahrscheinlich immer nur in der zweiten Reihe anwenden in unserem Leben. Aber es ist wichtig, glaube ich, ich habe mir das gesagt, das will ich mir merken, hier will ich stärker Anteil haben an Gottes Trost. Vers 24. Ein Jünger ist nicht über den Lehrer und ein Knecht nicht über den Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherren Belzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Trost zu haben in dem Leiden unseres Herrn. Nicht in der Erleichterung der Leiden, sondern Jesus sagt hier, so wie sie mit mir umgegangen seien, so werden sie auch mit euch. Tröstet euch damit, dass euer Herr die gleiche Leiden erlitten hat, in seinem Mitleiden und in seinem Vorbild. Das, glaube ich, betrifft so viele Bereiche unseres Lebens. In unserem Bitten und Nöten beten wir nicht selten so. Tu doch was, Herr. Erhöre doch, verändere doch, lenke, mache. Aber wie oft erinnern wir uns daran, dass der Herr hier einen ganz anderen Trost schenkt. Dass er sagt, du bist doch nur ein Knecht. Und mit deinem Herrn haben sie das auch gemacht. Ein Trost Gottes, der in seinem Jesus sein Mitleid und Vorbild steckt. Der andere Trost, aber auch in dieser Richtung, fürchtet euch nicht vor ihnen. So wurde die verfolgte Jüngerschaft ermutigt. Denn es ist nicht verdeckt, was nicht aufgedeckt, und verborgen, was nicht kund werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet in dem Licht, und was ihr höret ins Ohr, redet auf den Dächern. Hier ermutigt der Herr Jesus seine Jünger, in den Leiden standhaft zu halten, dass er ihnen sagen möchte, diese Botschaft, die ihr jetzt so im Kleinen beginnt, die ihr so in diesen Anfängen, und ihr erlebt das so, alle verachten das, das wird abgelehnt. Aber glaubt das wird in der ganzen Welt verkündet. Es hat Platz auf der ganzen Welt. Es wird überall gesagt werden. Das ist, wo ihr Anteil habt, womit ihr in Berührung seid. Wo ihr Anteil habt, ist nicht etwas, was so klein bleiben wird und sich ersticken oder sterben wird, sondern es wird leben und es wird von den Dächern verkündet werden. Die nächste Ermutigung, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Es ist nur der Leib, der getötet wird. Wie oft kann uns sowas zum Trost werden? Wir an das Leben hängende Menschen und zum Leben auch geschaffene Menschen haben hier, glaube ich, unsere Mühe mit. Aber der Herr Jesus hat das hier auf diese einfache Formel runtergebrochen und gesagt, das ist doch nur der Leib. Aber nicht mehr. Über nichts mehr haben die Menschen Macht. Eine Ermutigung, die mir nicht so leicht fällt, in meinem Leben anzunehmen. Ich glaube, von dem Christen der zweiten Generation nach den Aposteln, die die bekannt wurden in der christlichen Welt, die Schriften hinterlassen haben. Tertullian, glaube ich, war das, der hat mal in einem Gespräch mit einem anderen Christen, der ihm darüber berichtet hatte, dass er in seinen Geschäften nicht ganz ehrlich ist. Und fast so erklären wollte dem Tertullian, so, ich muss doch irgendwie leben. Und da hat er ihm gesagt, warum? Warum musst du leben? Merken wir, das ist hier der Trost, an den wir, ich persönlich, selten denke. Jesus wendet ihn aber an, und er ist göttlich, dass er sagt, es ist doch nur der Leib. Warum macht ihr den so wichtig? Warum haltet ihr den so wichtig? Vers 29, werden nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig verkauft? Und nicht einer von ihnen fällt auf die Erde ohne euren Vater. An euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Hier sagt Jesus, mein Vater im Himmel wacht mit einer unendlichen Fürsorge über jeden Menschen. Wir können so viele Dinge nicht erklären im Leben. Leiden sind nicht gerecht verteilt. Schicksale sind nicht gerecht verteilt. Will man aber Trost haben als Gotteskind, kann man das bekommen, wenn man weiß, wie es auch ist. Aber es ist bei meinem Vater im Himmel angekommen. Er weiß es, meine Haare sind gezählt. Es ist nicht Zufall. Ein jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in dem Himmel ist. Wer aber irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in dem Himmel ist. Eine Hilfe gegen die Menschenfurcht. Sein Leben lang ein geheimer Christ zu sein, ist nicht Freiheit. Gleichzeitig, wie oft beklemmt uns diese Menschenfurcht? Wie oft nimmt sie uns gefangen? Wie oft hält sie unseren Mund und Bekenntnis zurück? Jesus ermutigt seine gesendete, verfolgte Jüngerschaft mit dem Wort, seid mutig, ich werde euch bekennen. Ich werde deinem Namen dem Vater bekannt machen. Eine Ermutigung, die uns vielleicht auch stärken wird. Ich habe mir gesagt, ich will dafür beten, dass gerade diese Worte größeren Platz in meinem Herzen haben. Dass ein Bekenntnis von Jesus auch ein Schutz und Ermutigung ist, hier seinen Namen zu bekennen. Jetzt kommt wieder ein schwieriges Wort. Wähnet nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Hier kann ich nicht anders als an die Friedensnacht zu denken, an die Botschaft der Engel. Friede auf Erden bei der Geburt Jesu. Wie können wir das zusammenbringen? Das, was Jesus hier sagt und das, was er auf anderen Stellen sagt oder das, was in der Verbindung mit dem Bekenntnis der Apostel bekannt ist. Jesus sagte selbst, später in Matthäus 20, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes hat uns der Anfang aus der Höhe besucht, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf dem Weg des Friedens zu richten. Lukas 1. Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf der Erde, an den Menschen ein Wohlgefallen. Apostelgeschichte 10, 36. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesagt hat, Frieden zu verkündigen durch Jesus Christus. Und er kam und verkündete Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Epheser 2, 17. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Kolosser 1, 20. Wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu erretten. Jesus, Johannes Evangelium, Kapitel 12. Und somit stellen wir uns hier die Frage, was sagt Jesus hier, dass er sagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen. Ich denke auch in dem Zusammenhang dieses Abschnitts will Jesus auch wieder seine verfolgte Jüngerschaft Mut machen, dass wenn sie auf diese Missionsreise sind, in dieser Sendung sind und dass dadurch so viel Unheil entsteht, dass Hass entsteht, Verfolgung entstehen, dann seid nicht ihr das, sondern ich. Ich habe dieses Schwert gebracht, will Jesus sagen. Seid dabei, macht das weiter. Das ist richtig so. Dieses Schwert ist von mir. Dieses Schwert, das Menschen entzweit. Aber ich glaube, es ist nicht so viel seine Absicht und Ziel, als eine Folge, weil die Menschen so sind, weil er am Anfang gesagt hat, hütet euch vor den Menschen, weil wir Menschen so sind. Und deswegen ist das Schwert die Folge. Denn hier ruft er weiter zu einem mutigen Schritt, dass das Bekenntnis zu Jesus wichtiger ist als alle anderen Bindungen auf dieser Welt. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wie viele Fragen stellt dieses Wort uns? Kann man, tut man das? Liebt man Dinge, Menschen mehr wie Jesus? Ich sage oft zu der nassen Beziehung mit meiner Frau, dass ich wie mal darüber mit ihr gesprochen habe. Oder mehr als einmal. Also ich sage, ich bin so dankbar, dass diese Herausforderung noch nie so gestanden hat. Du oder Jesus. So stellt sich das Gott sei Dank nicht immer. Aber hier ist ja das auch zu dem Zeitpunkt, wenn sich's auf einmal stellt, dann sagt Jesus, muss das eindeutig sein. Wenn sich's stellt, dann ist die Nachfolge für ihn die eindeutige Priorität. Und wenn es dabei ein Schwert gibt, sagt Jesus, dann beschuldigt euch nicht. Das Schwert habe ich gebracht. Das ist der Trost hier. Dass es nicht in dem liegt, dass wir jetzt irgendwas Böses tun, weil es Entzweiung gibt, sondern er sagt, seid getrost, dieses Schwert ist von mir. Das ist eine Folge von mir. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt und eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt um eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wer irgendeinen, diesen Kleinen, nur mit einem Becher kalten Wassers tränken wird und um eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Es war eine bekannte Handlung. Je nachdem, welche Größe von den Dienern Gottes man aufnahm, das kannte man so in Israel, mit dessen Lohn rechnete man auch. Anteil zu haben an dem anderen. Jesus bestätigt das hier und sagt, so ist es auch. Aber hier ist noch mehr. Er macht den Jüngern hier Mut, dass er sagt, wenn ihr den Menschen mich bringt und die nehmen euch auf in meinem Namen, dann habt ihr denen das Größte gebracht, wofür sie belohnt werden. Das ist Mutmach für die verfolgte Jüngerschaft. Zum Gebet will ich mich nochmal wiederholen und sagen, ich will mich immer dieses Kapitel vor Augen öfter halten und sagen, ich will mich üben in Dingen, womit Gott Menschen ermutigt, auch selber Mut zu finden. Indem, wie er ermutigt, Mut zu finden, das ist göttlich, das hat Verheißung, das hat Zukunft. Amen. Ich werde noch beten. Jesus, du hast deine Gemeinde in eine Mission gesandt, deine Jünger zu allen Zeiten, auch heute und jetzt, sind Menschen in genau diese Gefahr, die du hier beschreibst. Wir bitten für deine verfolgte Gemeinde. Schenk ihnen Trostworte, die tragen. Schenk ihnen dein Wort, so wie du es gegeben hast. Auch uns in unserem Leben, in unser Glaubenswandeln, in unsere Glaubenserfahrung wollen wir von den Worten getragen werden, die du sprichst. Amen.